SRF 2 Kultur.
Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der Bieler Architekt Max Schlup letzte Woche im Alter von 95 Jahren gestorben. Max Schlup gehörte zur Gruppe der sogenannten Solothurner Schule. Eine Gruppe, die sich auf verschiedenen Reisen nach Brasilien und in die USA von der kompromisslosen Moderne inspirieren ließ. In Biel hat Max Schlup zum Beispiel das Kongresshaus gebaut. Karin Sahn.
Unter einem großen, hängenden Dach hat Max Schlup Mitte der 60er Jahre ein Hallenbad und einen Konzertsaal gruppiert. Neben dieses gewagte Gebäude hat er ein schlankes Bürohochhaus aus Beton gestellt. So sieht das Kongresshaus in Biel aus. Elegant, expressiv und kühn. Geradezu unschweizerisch und man spürt es gut. Der Bieler Architekt Max Schlup, Sohn eines Bauern und Handwerkers, hat seine Lektion in Brasilia und bei Oskar Niemeyer bestens gelernt. Mit diesem Kongresshaus ist Schlup ein architektonischer Wurf gelungen. Ein Meisterwerk, bei dem manche Bieler zwar immer wieder die Nase gerümpft haben, aber immerhin haben die Behörden erkannt, auch ein futuristisches Betongebäude aus den 60er Jahren hat das Zeug zum Denkmal. Darum wurde Schlups Kongresshaus vor einigen Jahren auch so gekonnt saniert, dass die Erneuerungen gar nicht auffallen. Nach dieser Architekturskulptur in Biel hat sich Max Schlup diszipliniert und hat auf diese brasilianische Exaltiertheit verzichtet. Der Stadtwanderer Benedikt Loderer erklärt Max Schlups Haltung so:
Architektur ist eine Denkaufgabe. Architektur ist, wenn man Ordnung schafft. Man schafft Ordnung, indem man mit Rastern arbeitet und die Grundrisse widerspruchsfrei durcharbeitet.
Die Idee, das Architekturkonzept ist, dass Gebäude aus strengen Rastern und aus vorgefertigten Elementen bestehen, diese Idee hat Schlup mit den anderen Architekten der sogenannten Solothurner Schule geteilt, zum Beispiel mit dem kürzlich verstorbenen Fritz Haller. So hat Max Schlup 1970 mit der zweiten Ausbauetappe der Eidgenössischen Turn- und Sportschule in Macklingen begonnen. Die aus Cortenstahl verkleideten Gebäude hat er geschickt in die Hangkante hoch über dem Bieler See eingepasst. Oder das Seelandgymnasium Strandboden. Hier hat er aus wohlproportionierten Gebäuden eine Anlage komponiert. Nochmals Benedikt Loderer.
Sie sind auch nicht Vorzeigeobjekte der technischen Fähigkeit, sie sind sehr diskret gemacht und sie sind auch statisch meistens sehr anspruchsvoll.
Trotz zurückhaltender Formensprache, Architekturfachleute erkennen den Wert der Gebäude, die Max Schlup entworfen und in Biel während der Hochkonjunktur gebaut hat. Und sie plädieren für eine sorgfältige Sanierung dieser Häuser, die aus heutiger Sicht wahre Energieschleudern sind. Schlups Bauten in Macklingen wurden kürzlich zur Freude der Konferenz der Schweizer Denkmalpfleger so sorgfältig saniert, dass der Umbau 2012 mit dem Denkmalpreis gewürdigt wurde. Schlups Seeland-Gymnasium aber, dieser diskrete Glas-Metallbau, ist bei Schülern und Lehrerinnen berüchtigt. Im Sommer ist es unerträglich heiß, im Winter unanständig kalt. Die Sanierungspläne haben zu einem juristischen Hickhack geführt. Der Heimatschutz hat gegen die umfassende Sanierung protestiert, weil damit ein junges Architekturdenkmal zerstört würde. Wenige Tage vor Max Schlups Tod hat der Bieler Regierungsstatthalter entschieden, das Gymnasium Strandboden wird saniert und erweitert.
Die Geschichte klingt unglaublich. Ein 81-jähriger pensionierter Staatsbeamter aus Pakistan gibt sein erstes Buch heraus und das stößt international auf Begeisterung. Heute erscheint es auf Deutsch, Der Weg des Falken, so der Titel, umfasst 9 Erzählungen von Jamil Ahmad. Warum kommt das literarische Debüt dieses Autors erst jetzt und wie um alles in der Welt verschlug es seine bayerische Frau, die mit der Entstehung des Buchs entscheidend zu tun hat, nach Pakistan? Kai Küstner hatte die Gelegenheit, in Islamabad mit dem ungewöhnlichen Paar zu sprechen.
Die Zahl der Frauen aus Bayern, die freiwillig viele Jahre im berüchtigten Grenzgebiet Afghanistan-Pakistan zugebracht haben, dürfte überschaubar sein. Wegen Al-Qaida und wegen der Taliban ist diese Gegend heute als die gefährlichste Region der Welt verschrien. Aber fragen Sie mal meine Frau Helga, lacht Jamil Ahmed, wie sie sich damals in den 60er Jahren in den von Stämmen regierten Gebieten gefühlt hat. Ich gehe so lange eine rauchen.
Ich habe zwei kleine Kinder gehabt damals. Wir haben im Freien geschlafen und nichts ist passiert. Es hat also überhaupt niemand hat je daran gedacht, einer Frau zu schaden. Heutzutage natürlich, wenn Frauen ermordet werden.
So viele eindrucksvolle Geschichten in dieser so geheimnisvollen Welt der Stämme hat Jamil Ahmed damals als Beamter gesammelt, dass sie in seinem nun erscheinenden Buch Der Weg des Falken gar nicht alle unterkommen. Auch nicht die der kleinen Tochter, die eines Tages auf dem Schulweg von einem Jungen gehänselt wurde. Zwei Stunden später bekam ich eine Nachricht aus der Region Khyber. Wir haben gehört, dass ein Junge deine Tochter geärgert hat. Wir müssen ihn töten. Sie ist auch unsere Tochter, also müssen wir das tun. Ich bin sofort zum Haus seines Vaters geeilt und habe ihm gesagt, flieh mit deinem Jungen, die bringen ihn sonst um. Ahmeds Buch erzählt von der Liebe, aber auch so viel von Steinigungen, Frauenhandel, Rache, dass so mancher Leser die sanftmütige Seite der Stammesgesellschaft, die der Autor im Interview so sehr preist, in dem Band vergeblich suchen dürfte. Und dann erzählen Helga und Jamil Ahmed noch eine zweite, ebenso starke wie absurde Geschichte, die des Buches selbst, das nämlich Jahrzehnte keiner drucken wollte.
30 Jahre habe ich es bei mir gehabt, weil ich liebte ja diese Geschichten.
Es war Helga Ahmed, die die handgeschriebenen Seiten damals auf einer Triumph-Schreibmaschine abtippte. Ging es auf Reisen, trug sie das Skript in ihrer Handtasche bei sich. Später verwahrte sie es dann sicher in einer Schublade. Es war ein literarischer Schatz, der im Hause Ahmed bis zu seiner Entdeckung erst vor kurzem schlummerte. Verfasst vor rund 4 Jahrzehnten, Anfang der 70er. Ich hatte damals ja Zeit und ich dachte, anstatt Schach und Scrabble zu spielen, da stritten wir uns ja sowieso immer, da entschied ich ein bisschen zu schreiben. Zunächst habe ich es mit Gedichten probiert und dann hat Helga sich das angeguckt und gesagt, das ist totaler Müll. Warum schreibst du nicht über die Stammesgebiete, über die du etwas weißt? Wer bei Jamil und Helga Ahmed in Islamabad die Türschwelle überschreitet, der betritt ein Haus voller Geschichten. Neben der mit den Stammesgebieten und der mit dem Buch gibt es nämlich noch eine dritte, die von dem Paar selbst, das ich im Frühjahr 1956 in London kennenlernte, an der Tischtennisplatte im Keller des British Council. Anschließend, ich habe gewonnen, glaube ich, fragte ich, wollen wir nicht oben einen Orangensaft trinken? Der Orangensaft wurde getrunken und ein paar Monate später nahm Jamil Ahmed Helga mit nach Pakistan. Eine Reise von 30 Tagen mit dem Schiff um das Kap der Guten Hoffnung herum.
So habe ich die Welt gesehen. Eben.
Und ein paar Jahre später ging es in eine für Helga Ahmed noch fremdere Welt, die der Stammesgebiete, die heute nur noch Schlagzeilen machen, wenn es um Terrorismus geht. Ich fürchte, die Gegend ist so zerrüttet, dass eine Wiedergutmachung unmöglich ist, bedauert Jamil Ahmed. Und daran sei auch der Westen schuld, der so besessen davon gewesen sei, in den 80ern die Sowjetunion zu bekämpfen, dass er die Gotteskrieger erschaffen habe. Nun ist es dort so gefährlich geworden, dass Helga und Jamil Ahmed wohl nie werden zurückkehren können.
Kai Küstner hat das ungewöhnliche Paar porträtiert und das Buch von Jamil Ahmed stellen wir gleich vor auf SWF 2 Kultur. Der Weg des Falken. Wir haben es vorhin gehört, wie das ungewöhnliche späte Debüt des über 80-jährigen Autors Jamil Ahmed aus Pakistan entstanden ist. Das Manuskript lag seit den 70er Jahren in der Schublade, nachdem die bayerische Frau des Autors vergeblich es mehreren Verlagen angeboten hat. Wie kann das sein? Das habe ich die Literaturkritikerin Sigrid Löffler gefragt.
Ja, ich denke, dass die Zeit inzwischen reif geworden ist und das Verständnis vielleicht auch gewachsen ist für sein Sujet. Die Erzählungen handeln ja von einer langsam versinkenden und untergehenden Welt, nämlich von den nomadisierenden Stämmen, die mit ihren Herden in den unzugänglichen Grenzgebieten zwischen Pakistan und Afghanistan hin und her driften. Das ist eine Region, zu der die Journalisten keinen Zugang haben und die seit langem eigentlich nur ein Synonym für Terrorismus sind, ein Aufmarschgebiet für radikale Islamisten. Aber er bringt uns diese uns ganz unbekannte Krisenregion auf eine unerhörte Weise nahe.
Das Buch spielt also in einer Welt, die wir kaum kennen, in den pakistanischen Stammesgebieten. Wie erzählt er denn jetzt davon?
Dieses Buch besteht aus 9 Erzählungen. die eigentlich chronologisch sich über die letzten Jahrzehnte bis in die Gegenwart herauf entwickeln, wo ja auch diese nomadischen Stämme sich entwickeln. Die haben ja inzwischen leider auch sich verlegt auf Opiumhandel und auf Geiselnahmen und Menschenhandel. Das wird alles gar nicht verschwiegen. Und es wird eigentlich konzentriert um eine Figur, das ist ein Waisenjunge, Torbass, der in der ersten Erzählung auf die Welt kommt, seine Eltern verliert und dann mehrfach weitergereicht wird, auch in andere Stämme kommt, dort in Pflege genommen wird, sodass man sagen kann, er hat eigentlich keine Stammeszugehörigkeit mehr, ist ein junger Mann ohne klare Identität, der nomadisiert zwischen den Stämmen und driftet aus dem Süden, aus Belutschistan bis hinauf in die nördlichen Grenzregionen in unterschiedlichen Berufen, die auch manchmal ziemlich dubios sind. Und dieser Torbass, der ist der Wanderfalke des Buchtitels. Im Original heißt es ja Wandering Falcon, also der Wanderfalke. Er ist dieser Wanderfalke, der diese neuen Erzählungen aber auch zusammenhält und die verschiedenen Aspekte eigentlich auch der Entwicklung in diesen nomadischen Stämmen beschreibt und konzentriert.
Die Welt, die Sie beschreiben, die klingt sehr archaisch und sehr fremd. Was hat Sie berührt beim Lesen?
Ja, ich finde diese Konflikte zwischen einer vormodernen Gesellschaft, wie diese Stämme ja sie darstellen, und der Untergang dieser vormodernen Lebensweisen angesichts dieser Modernisierungsschübe in der globalisierten Welt, die wir heute erleben und die so rasant und gewaltsam durchgesetzt werden. Diese Konflikte, die wir ja in vielen entlegenen Weltregionen und Krisenregionen haben, die haben mich besonders interessiert. Und auch natürlich, dass hier sehr viel von Grausamkeiten und bitterem Unrecht die Rede ist und dass gleichzeitig der Autor einen sehr gerechten Blick hat, eine ruhige Erzählweise, aber die Menschenwürde und die Toleranz, die interessieren ihn doch, um ihm ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen zwischen so unterschiedlichen, ja, zeitversetzten Gesellschaften oder Gesellschaftssystemen. Und dass diese Gewalttaten gegen die Nomaden ja in Pakistan totgeschwiegen werden, auch das interessiert ihn natürlich besonders und das macht seinen Erzählungsband so brisant, weil er ja auch über eine Krisenregion erzählt, die wir kaum kennen.
Und über eine Welt, die eben offenbar am Verschwinden ist. Jetzt ist ja dieses Buch das erste und einzige von Jamil Ahmad. Wie ist es denn sprachlich?
Ja, er ist natürlich einer von den typischen Sprachwechslern in dieser globalisierten Welt. Da gibt es ja jetzt inzwischen viele Autoren, die aus anderen Sprachen kommen, aber meistens Englisch schreiben, das ist die dominante Sprache, so auch er. Er hat eine sehr einfache und sehr eindringliche und prägnante Erzählweise, die leicht zugänglich ist, obwohl uns die Welt, über die er beschreibt, ja zunächst mal ziemlich fremd ist. Aber genau dieser nüchterne und zurückhaltende Ton zieht uns natürlich auch in diese Erzählungen mit hinein und zeigt eigentlich auch die ganze erschreckende Brutalität dieser Welt.
Sigrid Löffler über Der Weg des Falken. Die neuen Erzählungen von Jamil Ahmad erscheinen heute auf Deutsch im Verlag Hoffmann und Campe. Wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört, der scheidende Novartis-Chef Daniel Vasella soll die 72 Millionen Abgangsentschädigung jetzt doch nicht bekommen. Zu reden geben sie aber trotzdem. Haben die Manager die Bodenhaftung verloren? Um diese Frage dreht sich die Diskussion auch rund um die Abzocker-Initiative. Einer, der sich mit den Lebens- und Denkmustern der Reichen befasst hat, ist der Basler Soziologieprofessor Uli Mäder. Er hat vor 2 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie die Reichen denken und lenken«. Ich habe ihn vorhin gefragt, ob es ihn überrascht hat, dass Vasella diese Abgangsentschädigung jetzt zurückweist.
Ja, es hat mich eher überrascht, zumal Herr Vasella sich noch ganz sicher schien, Gutes zu tun, gut zu handeln, aber es scheint, dass die Reaktionen bis hin zum Bundesrat doch drastisch genug waren, um ihn noch umzustimmen.
Sie glauben also, dass er auf den Gegenwind aus der Öffentlichkeit reagiert, dass er aber nicht selbst zur Einsicht kam, dass dieser Betrag unverhältnismäßig sein könnte?
Das ist immer schwierig zu spekulieren, was die Leute dann letztlich dazu veranlasst. Aber ich habe schon den Eindruck bei Herrn Vasella, dass er sonst meint, gut zu wissen, was er macht, sich relativ sicher fühlt und das unabhängig davon, ob er jetzt den großen Applaus der breiten Öffentlichkeit erntet oder nicht.
Sie haben für Ihr Buch Wie die Reichen denken und lenken viele Superreiche kennengelernt, unter anderem auch Daniel Vasella. Was ist denn Ihr Eindruck generell? Verlieren Leute, die sehr viel Geld haben, den Bezug zur realen Welt?
Ja, also die Leute stammen ja nicht von einem fremden Planeten und gerade in der Schweiz, da bewegen sie sich schon auch an öffentlichen Orten und dennoch, sie entrücken sich halt. Aus Zeitgründen und weil sie vornehmlich unter sich sind, kommen wenig dazu, auch wirklich vertiefende Lektüre zu lesen, die vielleicht etwas mehr philosophisch sind oder auch Fragen, was ist denn überhaupt wichtig und sinnvoll im Leben, aufwerfen.
Und haben Sie denn überhaupt Kontakt zu Leuten, die ein Durchschnittseinkommen haben?
Es ist unterschiedlich. Es gibt Einzelne, die relativ stark integriert sind, in Sportvereinen sich engagieren, aber die Häufigkeit der Verwaltungsratssitzungen, ein Termin hetzt den anderen. Also von daher sind sie schon eher in ausgewählten Kreisen.
Vasella sagte selbst neulich in einem Interview, Normen verschieben sich, wenn man viel Geld verdient. Wie könnte man das dann überhaupt verhindern, wenn diese Welt so in sich geschlossen ist?
Also es spielt vieles mit, oder? Es sind ja nicht nur die individuellen, persönlichen Aspekte, dass die Leute relativ entrückt auch von einer sozialen Basis sich bewegen. Sie haben oft eine Entourage, die sie berät und die, wenn ich jetzt denke, auch an Avenir Suisse, die Studien machen, die zum Teil wirklich auch Gefahr laufen, so die Sicht der Mächtigen eher zu bestätigen. Ich frage mich dann manchmal, wem ist damit gedient? Aber es kommt auch dazu, dass halt wirklich auch von dem, was sich jetzt gesellschaftlich tut, es so etwas wie eine zusätzliche Rechtfertigung gibt. Also früher, da war so das politisch-liberale sehr tragfähig in der Schweiz. Kapital und Arbeit soll etwa gleich viel wert sein. Dieses Verständnis hat andere Optionen eigentlich angeregt als heute, wo das Geld und nochmals das Geld so wichtig ist. Also der angelsächsische Marktliberalismus, der so wie ein neues Denken mit sich bringt. Und das ist etwas, was eben auch die Akzeptanz der sozialen Ungleichheit sehr stark fördert.
Sie schreiben in Ihrem ersten Buch, in der Schweiz besitzt das 1% an Reichen so viel wie die übrigen 99% der Bevölkerung. Wenn das so ist, müssten wir uns da jetzt nicht eigentlich über diese soziale Ungleichheit mehr empören als über die 72 Millionen an Vasella?
Das ist sicher das Entscheidende. Wir haben eine Verschärfung der sozialen Gegensätze und das bei den Vermögen, aber selbst auch bei den verfügbaren Einkommen. Und das ist das, was mir am meisten Sorge macht. Und wir haben einen Regimewechsel, also so das angelsächsisch-marktliberale, das stärker durchdringt und das irgendwo auch diese Zunahme der sozialen Gegensätze rechtfertigt. Von daher, wenn Sie fragen, was tun, dann geht es nicht nur darum, diesen Managern zu sagen, seid doch etwas sozialer, sondern es geht auch darum, diese gesellschaftlichen Grundlagen in Richtung von mehr sozialem Ausgleich zu ändern.
Sagt Uli Mäder, Professor für Soziologie an der Universität Basel.
Weltweit.
In der Schweiz sind Frauen selten in Führungspositionen vertreten. Auf 10 männliche Vorstandsmitglieder kommt nicht einmal eine Frau. Anders sieht es offenbar in der Türkei aus. 26% der Führungspositionen sind von Frauen besetzt. Das zumindest schreibt eine Studie des türkischen Sozialministeriums, das die Lage in 55 führenden Unternehmen des Landes untersucht hat. Das klingt ja erstmal sehr fortschrittlich, daher meine Frage an den Journalisten Thomas Seibert in Istanbul. Ist es in der Türkei für Frauen so viel leichter, nach oben zu kommen?
Jein. Im Wirtschaftsleben sieht es einigermaßen gut aus in der Türkei, wenn man den relativen Abstand des Landes zu Europa mit einberechnet. Die Erwerbsquote der Frauen liegt bei 31%. Das ist sehr, sehr viel niedriger als in Westeuropa. Aber darin spiegelt sich auch diese Zahl von 26% der Führungskräfte in türkischen Unternehmen. Allerdings sieht es außerhalb der Wirtschaft und außerhalb der Arbeitswelt sehr, sehr viel düsterer aus. Für die Frauen, der Frauenverband Kader hat kürzlich eine Statistik veröffentlicht, wonach zum Beispiel von den 103 Universitätsrektoren in der Türkei gerade mal 5 weibliche Rektoren sind. Unter den rund 3000 Bürgermeistern in der Türkei gibt es gerade mal 26 Frauen. Und der Frauenanteil im türkischen Parlament liegt auch nur bei 14%. Das ist also auch weit unterhalb europäischer Maßstäbe.
Wie kommt es denn jetzt, dass ausgerechnet der Frauenanteil in Führungspositionen von leitenden Unternehmen so viel höher liegt?
Das hat unter anderem mit der Struktur der türkischen Wirtschaft zu tun. Die türkische Wirtschaft ist nach wie vor geprägt von großen Familienkonglomeraten. Das sind Familienunternehmen, die sich in der alten Zeit, als die Türkei noch sehr abgeschlossen war, vom Weltmarkt hochgearbeitet haben als Partner ausländischer Unternehmen. Und die sind im Laufe der Jahre zu unglaublich großen Mischkonzernen geworden, die alles Mögliche haben, also vom Elektronikladen bis zur Tankstelle, bis zum Betonwerk, bis zur Bank. Und diese großen Konglomerate, die werden in der Führungsebene häufig nach wie vor mit Familienmitgliedern besetzt. Dafür gibt es auch genug Beispiele, zum Beispiel Güler Sabancı. Sie ist die mächtigste Wirtschaftsfrau in der Türkei. Sie ist ein Mitglied des Sabancı-Clans, und Chefin des gleichnamigen Familienkonzerns. Sie ist von Forbes nach wie vor unter den 100 mächtigsten Frauen der Welt geführt als mächtige Managerin. Sie sitzt auch im Aufsichtsrat von Siemens inzwischen. Allerdings bei allem Talent, was Frau Sabancı als Managerin mitbringt, ist sie natürlich sehr, sehr hoch eingestiegen als Mitglied der Familie. Nicht alle Frauen in der Türkei haben solche Chancen.
Sie sagten es vorhin, auch im Berufsleben sind die Frauen sonst nicht so stark vertreten. Was sind denn die Gründe dafür?
Da gibt es zum einen althergebrachte Vorstellungen über die Rolle der Frau, dass die Frau vor allen Dingen für Heim und Herd zuständig sei. Die türkische Regierung kämpft seit Jahren für eine bessere Einschulungsquote von Mädchen. Besonders in der türkischen Provinz gibt es nach wie vor viele Familien, die ihre Töchter nicht zur Schule schicken, weil sie argumentieren, das Mädchen wird auf dem Feld gebraucht und wird ohnehin mit 12 oder 13 Jahren verheiratet. Das führt dazu, weil das eben kein Einzelfänomen ist, sondern schon ein Massenphänomen ist, das führt dazu, dass viele Frauen, besonders in der türkischen Provinz, wirtschaftlich abhängig sind von ihren Männern. Und das drückt natürlich dann auch auf die Erwerbsquote, weil sehr viele Frauen ausreichenden Schulabschluss und ohne ausreichende Berufsbildung überhaupt keine Chance haben, in die Wirtschaft einzusteigen, geschweige denn in Führungspositionen.
Da ist also in Sachen Gleichstellung noch einiges zu tun. Gibt es denn in dieser Sache Aufbruchsstimmung in der türkischen Gesellschaft?
Die gibt es durchaus. Gerade Frauen, die es geschafft haben nach ganz oben, wie zum Beispiel Güler Sabancı und andere bekannte Unternehmerinnen, die versuchen mit Förderprogrammen, mit Stipendien, mit Mikrokrediten für Unternehmerinnen ganz unten anzusetzen und eine andere Kultur zu schaffen, dass Frauen eben von Anfang an mit teilnehmen können. Es werden auch andere Zeichen gesetzt. Der mächtigste Wirtschaftsverband hier in der Türkei zum Beispiel wurde 3 Amtsperioden lang von Frauen geführt. Das heißt, die Öffentlichkeit hat sich auch daran gewöhnt, Frauen in Führungspositionen zu sehen. Das ist natürlich ein Prozess, der wahrscheinlich Generationen andauern wird. Das kann nicht einfach über Nacht bewerkstelligt werden. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass sich etwas bewegt. Und der Anstieg der Erwerbsquote der Frauen am Arbeitsleben vor einigen Jahren 22% auf heute 31%, spricht ja auch dafür, dass sich einiges tut. Es ist allerdings nach wie vor noch auf einem Niveau, das weit unterhalb der Standards in Europa liegt.
Letzte Frage. Die Türkei ist ja ein mehrheitlich islamisches Land. Welchen Einfluss hat denn die Religion auf die Stellung der Frau?
Einen Einfluss, den man auf den ersten Blick möglicherweise gar nicht erwarten würde. Die Türkei ist nicht nur ein islamisches Land, sondern auch eine strikt säkularistische Republik. Und nach den Regeln dieser Republik werden Anzeichen von Religiosität aus dem öffentlichen Leben herausgehalten. Das heißt, für Frauen, die das islamische Kopftuch tragen, heißt das, dass sie viele Berufe einfach nicht wahrnehmen können, wie zum Beispiel Lehrerin, Richterin, also alle Beamtinnen dürfen kein Kopftuch tragen. Erst vor kurzem wurde von einem Gericht ein Verbot aufgehoben, dass es Anwältinnenverbot im Kopftuch vor Gericht aufzutreten. Das Kopftuchphänomen hat also sehr viele Frauen auch aus dem Erwerbsleben herausgehalten. Das ändert sich auch ein wenig. Allerdings gibt es dabei natürlich auch immer den Vorwurf an die Regierung, das Land islamisieren zu wollen. Das heißt, da wird die Regierung nach wie vor sehr, sehr vorsichtig vorgehen.
Die Westschweizer Dokumentarfilmerin Jacqueline Wöf erhält den Ehrenpreis im Rahmen des Schweizer Filmpreises 2013. Wöf erhält die undotierte Ehrung für ihr filmisches Gesamtwerk, teilte das Bundesamt für Kultur heute mit. Die Regisseurin gelte als eine der wichtigsten Chronistinnen unserer Zeit, sagt das BAK. Ihr Werk sei ein Teil des Gedächtnisses der Schweiz. In ihren über 60 kürzeren und längeren Dokumentarfilmen stellt Jacqueline Wöf immer wieder den Menschen und seine Arbeit, das Leben auf dem Land und das Handwerk dar. Davon zeugen Werke wie «Jour de marché», zu Deutsch «Markttag» oder «Chronique Vigneron», «Winzerchronik». Das auf Bewährung freigelassene Mitglied von Pussy Riot, Katja Samutsevic, sie wird am neuen Theaterprojekt des Schweizer Theatermachers Milo Rau teilnehmen. Sie wird als Expertin und Zeugin in eigener Sache auftreten. Genau ein Jahr nach der Verhaftung der Mitglieder von Pussy Riot wird Milo Rau Anfang März im Moskauer Sacharow-Zentrum den Prozess gegen die Aktivistinnen wieder aufnehmen und weiterführen. Auf der Bühne werden keine Schauspieler stehen, sondern Akteure aus dem realen Leben, Künstler, Politiker, Kirchenführer, richtige Anwälte und Richter. In einer Baugrube auf der Bodenseehalbinsel Höri haben Archäologen Überreste einer großen Pfahlbausiedlung entdeckt. Bis zu 400 Menschen lebten dort vor rund 5000 Jahren. Das teilte das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg mit. Das Bedeutende an der Siedlung ist die Höhenlage. Es handelt sich um eine sehr hochliegende steinzeitliche Siedlung am Bodensee, sagte der zuständige Archäologe heute. Zudem gäben die aktuellen Funde Aufschluss über die Zeit von 3300 bis 3200 vor Christus, über die bisher gar nichts bekannt gewesen sei.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.